SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Robert Mugabe, einst der Mann, der Simbabwes Bevölkerung zusammenbrachte.
Our main concern should now be to join hands in building our country.
Building the country. Er baute so das Land auf 1980, das er später dann ausbeutete. Jetzt ist Simbabwes Präsident gestorben. Es geschieht weltweit. Frauen sterben durch ihre Partner. Frankreich will nach dem 100. Opfer etwas tun. Wir schauen nach Frankreich, Spanien und die Schweiz. Unser Schwerpunkt heute, häusliche Gewalt. Wenn Sie sich fragen, wen soll ich denn wählen am 20. Oktober? Hier können Sie sich Ihre Meinung bilden. Im Parteiencheck heute Ständerat Andrea Caroni. Er erklärt die FDP um 13 Uhr. Rendezvous im Studio begrüßen Sie Ivana Pribakovic und Dominik Rolli. Entschuldigung, Dominik Brande hat die Nachrichten.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGBI fordert eine generelle Lohnerhöhung von 2%. Insbesondere bei den Frauen brauche es in der Lohnrunde 2019-2020 ein deutliches Plus, sagten die SGB-Verantwortlichen an einer Medienkonferenz. In den letzten Jahren sei es mit der Schweizer Wirtschaft aufwärts gegangen und obwohl die Arbeitslast gestiegen sei, seien die Reallöhne gesunken. Außerdem könnten sich die Firmen generelle Lohnerhöhungen leisten, so der SGB. Aus Sicht der Arbeitnehmenden brauche es die Lohnerhöhung auch, um die Teuerung und die weiter steigenden Krankenkassenprämien zu finanzieren. Im Kanton Aargau ist eine Schülerin der Primarschule in Suhr an Lungentuberkulose erkrankt. Das Kind befinde sich seit 3 Wochen im Spital, teilte die Schulleitung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA mit. Einige Kinder und Lehrpersonen in Suhr müssten zum Bluttest, und zwar all jene, die während der letzten 2 Monate mehr als 8 Stunden mit dem erkrankten Kind in einem Raum verbracht haben. Die Tuberkulose wird durch hustende Erkrankte übertragen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen juristischen Teilsieg errungen. Nach einem Gericht in Schottland hat nun auch eines in London eine Klage abgewiesen, die sich gegen die Zwangspause des britischen Parlaments richtet. Diese Pause wurde von Johnson angeordnet. Die Kläger sehen in der geplanten bis zu 5-wöchigen Sitzungsunterbrechung ein unzulässiges politisches Manöver in der Brexit-Diskussion. Ein definitives Urteil soll die höchste britische Gerichtsinstanz fällen. China werde die Regierung Hongkongs unterstützen, um das Chaos in der Sonderverwaltungszone zu beenden. Das sagte der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Peking werde im Rahmen der Gesetze mithelfen, die Ordnung in Hongkong wiederherzustellen, so der chinesische Ministerpräsident weiter. Merkel selbst erklärte, in der aktuellen Situation müsse alles getan werden, um Gewalt zu vermeiden und den Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren zu fördern. Zehntausende Menschen haben in der Hauptstadt Mosambik seine Messe mit Papst Franziskus gefeiert. Das Oberhaupt der katholischen Kirche rief die Anwesenden zur Versöhnung auf. Knapp 30% der Bevölkerung im südafrikanischen Mosambik sind katholisch. Papst Franziskus befindet sich derzeit auf seiner ersten Afrika-Reise. Er wird in den kommenden Tagen auch Madagaskar und Mauritius besuchen. Im Hafen von Auckland haben Zollbeamte fast eine halbe Tonne Crystal Meth entdeckt. Es ist der bislang größte Fund dieser Droge in Neuseeland, wie die Zollbehörde mitteilt. Das Rauschmittel im Wert von knapp 150 Millionen Franken sei unter einer Lieferung von Elektromotoren versteckt gewesen. Die Menge hätte den Konsum in Neuseeland für rund 6 Monate gedeckt, hieß es. Die Lieferung kam aus Thailand. 3 Personen wurden festgenommen. Der Gotthardstraßentunnel ist ab Sonntag zeitweise gesperrt. Während 3 Wochen werde der Tunnel für Unterhaltsarbeiten jeweils in der Nacht geschlossen, teilt die Urner Baudirektion mit. Der Personenverkehr werde über den Gotthard-Pass umgeleitet. Von Sonntag auf Montag ist der Tunnel von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, von Montagabend bis Freitagmorgen jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr früh. In den Nächten vom Freitag und Samstag ist der Tunnel befahrbar. Das Wetter: heute und morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise fällt etwas Regen. Es ist kühl bei 15 bis 19 Grad. Morgen gibt es mit Sonnenschein im Süden bis 23 Grad.
Simbabwes Präsident galt als einer der schillerndsten Herrscher Afrikas. Nun ist Robert Mugabe 95 in Singapur gestorben. Einst gefeiert als Freiheitskämpfer und Gründervater Simbabwes, wurde er später gefürchtet als skrupelloser Despot. Was bleibt, ist ein zwiespältiges Erbe. Ein Nachruf von Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Robert Mugabe war Simbabwe. Und Simbabwe Robert Mugabe. 37 Jahre lang hatte er das Land angeführt, von der Unabhängigkeit 1980 bis zu seinem Sturz vor 2 Jahren. Als Robert Mugabe Simbabwe 1980 in die Unabhängigkeit führte, gilt er weltweit als großer Visionär und Versöhner zwischen Schwarz und Weiß.
Our main concern should now be to join hands in building our country.
Wir müssen nun alle zusammen unser Land aufbauen. Ein Land, das wir alle lieben können.
A new national love binding all its people,
sagt er nach seiner Wahl zum Premierminister. Doch bereits 3 Jahre später zeigt Mugabe erstmals seine Brutalität. Er lässt auf seine vermeintlichen politischen Gegner in Nordkorea trainierte Spezialeinheiten los. Das Kukurahundi-Massaker fordert bis zu 20.000 Toten. Bis heute wurden die Gräueltaten nicht aufgearbeitet. In einem Interview 1985 spielt der damalige Präsident die Verbrechen herunter. Da gab es wohl ein paar Vorfälle. Aber diese Massengräber, von denen gesprochen wird, die gibt es nicht. Robert Mugabe gilt als äußerst intelligent. Er baut ein beeindruckendes Bildungssystem auf und macht aus Simbabwe die Kornkammer Afrikas. Bis er sich mit den weißen Farmern anlegt. Anfang der 2000er Jahre enteignet Robert Mugabe die weißen Bauern ohne Entschädigung. Jetzt sind wir wirklich unabhängig, sagt Mugabe in einer Rede im Jahr 2000.
We shall say our sovereignty is complete.
Die Kontrolle durch die Briten ist nun endgültig Geschichte.
The remote control from Britain will have gone.
Die weißen Simbabwe als Briten zu bezeichnen und gegen den Imperialismus zu wettern, ist eine Spezialität des Autokraten. Seine Reden darauf bringen ihm afrikaweit große Beliebtheit ein. Doch die Enteignungspolitik bricht der Wirtschaft das Genick. Hyperinflation folgt, Millionen Simbabwe verlassen das Land. Der Exodus wird verstärkt durch das brutale Vorgehen gegen die politische Opposition, die Anhänger des Movement for Democratic Change, MDC. Bereits in seiner Rede im Jahr 2000 macht Mugabe klar, dass er nicht bereit ist, die Macht abzugeben. In den Folgejahren wird, wer nicht für Mugabes Partei stimmt, bestraft. 700.000 Personen verlieren ihr Zuhause, Tausende ihr Leben. Von Freiheit ist in Simbabwe nun nichts mehr übrig und der Freiheitskämpfer ist klar zum Autokraten mutiert. Und trotzdem hat er noch immer eine große Gefolgschaft. Aber irgendwann ist Robert Mugabe dann vor allem alt. Er schläft bei öffentlichen Auftritten ein, stolpert, zittert. Am Schluss wenden sich einige seiner Parteigenossen von ihm ab.
Yes, I feel betrayed.
Der Langzeitherrscher fühlt sich verraten. 2017 wird Robert Mugabe durch einen Putsch von der Macht entfernt. Es ist sein erster Abschied. Mit seinem Tod nun schließt sich das Kapitel des Mannes, der die Geschichte Simbabwes während 4 Jahrzehnten prägte. Doch seine Hinterlassenschaft wird Simbabwe noch lange beschäftigen.
Das Wichtigste illustriert und beim Neuesten die Geschichte dahinter erzählt. Das ist ihr Rendezvous. Frauen schützen will Präsident Macron, schützen vor ihren gewalttätigen Partnern. Spanien ist schon weiter. Es hatte 1997 die Lektion zu lernen. Die Gesellschaft hat versagt, die Gewalt gegen Frauen ist immens, sagte damals die Journalistin, die ein Mordopfer interviewt hatte. Und Weiterbildung ist das A und O, auch in der Politik.
Man muss sich bewerben mit Motivationsschreiben, mit CV etc., bis man dann zur Absprache bei der Parteileitung kommt und dann entschieden wird, ob man da teilnehmen darf oder nicht.
Sagt die Frau, die den Bachelor macht bei der FDP. Zuerst aber zu einem wichtigen Gerichtsentscheid. Die Operation des Grauen Stars, rund 2'000 Franken. Kombiniert mit der Operation des Grünen Stars, rund 2'300 Franken. Diese Pauschaltarife wollten die zuständige Ärzteorganisation und der Krankenkassenverband Santé Suisse im Kanton Thurgau vereinbaren. Doch der Kanton Thurgau war der Meinung, solche neuen Tarife seien Sache des Bundesrates. Vor Bundesverwaltungsgericht erhielt der Kanton Thurgau jetzt Recht. Im Studio ist nun Inlandredaktorin Christine Wanner. Warum hat das Bundesgericht dem Kanton Recht gegeben?
Ja, es sieht es immer gleich wie der Kanton. Wenn ein Tarif schweizweit gilt, muss er über den Tisch des Bundesrates. Und wenn ein Tarif regional ausgestaltet ist, bleibt er in der Kompetenz der Kantone. Somit bringt dieser Entscheid eine Klärung zu der neuen Idee der ambulanten Tarife.
Die Diskussionen um einen neuen Ärztetarif drehen schon jahrelang. Beschleunigt dieser Entscheid nun den Prozess, sodass es endlich eine abschließende Antwort gibt?
Santé Suisse will nun rasch vorwärts machen mit ambulanten Pauschalen, nicht nur bei den Augenoperationen, sondern auch in anderen Bereichen. Auch der Bundesrat will solche ambulanten Pauschalen fördern, weil die Abrechnungen transparenter würden, sagt er, weil so weniger unnötig operiert wird und somit Kosten gespart werden können. Es ist sicher weniger aufwendig, wenn ein Tarif genehmigt werden muss, statt für jeden Kanton ein anderer. Insofern kann der Entscheid zu einer gewissen Beschleunigung führen bei den ambulanten Pauschalen, wenn auch über den Tisch des Bundesrates.
Eben, Sie sagen, dass es geht hier um die ambulanten Tarife, es geht hier nicht um Spitaltarife.
Genau.
Heißt jetzt das Urteil, der Bund kann einfach über die Tarife bestimmen?
Ja, aber es ist noch etwas komplizierter. Der Bundesrat genehmigt die Tarife oder er greift ein, wenn es nicht zu einer Einigung kommt. Und beim Wie weiter mit dem Ärztetarif sind ja noch weitere Ideen auf dem Tisch. Cura Futura, der zweite Krankenkassenverband, hat zusammen mit der Ärztevereinigung FMH einen eigenen Revisionsvorschlag eingereicht. Hierzu wird es wohl im kommenden Jahr einen Entscheid geben. Weil aber, wie Sie sagen, die Tarifdiskussion für Ärztinnen und Ärzte schon so lange andauert, will der Bundesrat ein Tarifbüro schaffen für die künftigen ambulanten Tarife.
Danke für die Einschätzungen, Christine Wanner. Die Nachbarn hörten die junge Frau noch laut rufen: «Ich verlasse dich!» Am nächsten Morgen entdeckte man sie, misshandelt bis zur Unkenntlichkeit unter einem Blätterhaufen. Ein Fuß ragte heraus. Das 100. Todesopfer häuslicher Gewalt in Frankreich in diesem Jahr. Die Regierung hat jetzt Opferorganisationen von Polizei, Justiz und Sozialbehörden an einen Tisch gesetzt. Sie sollen bis November Ideen entwickeln, wie die Gesellschaft Gewalt gegen Frauen wirksamer bekämpfen könnte. Aus Paris berichtet Daniel Voll.
Es geht um Verbesserungen bei der Prävention und der Betreuung von Opfern, aber auch bei der Verfolgung der Täter durch die Justiz. Zum Beispiel sollen misshandelte Frauen künftig ihre Klage bereits im Spital einreichen können, wo sie ihre Verletzungen behandeln lassen. Ziel sei es, solche Fälle künftig innerhalb von 2 Wochen abzuschließen. Die Untersuchung sollen Staatsanwälte führen, die speziell dafür ausgebildet wurden. Dieses Modell wird nun in einigen Amtsbezirken getestet, bevor es auf ganz Frankreich ausgedehnt werden soll. Weil die Regierung aber das Budget der Justizbehörden nicht aufstocken will, befürchten Staatsanwältinnen und Richter, dass diese Verbesserungen bei den ohnehin überlasteten Justizbehörden zur Verschleppung von Fällen in anderen Bereichen führen wird. 5 Millionen Euro zusätzlich investieren will die Regierung in Verbesserungen bei der Betreuung von Opfern. Bis Anfang nächstes Jahr sollen 1'000 zusätzliche Plätze in Frauenhäusern entstehen, als Ergänzung zu den 5'000, die es in Frankreich bisher schon gibt. Dies sei viel zu wenig, monieren Frauenorganisationen. Es brauche zumindest 2'000 neue Plätze. Sie berufen sich dabei auf einen Bericht der Nationalen Gleichstellungskommission. Diese hatte der Regierung kürzlich empfohlen, die Mittel für den Kampf gegen häusliche Gewalt und für Opferhilfe massiv zu erhöhen. Von bisher rund 80 Millionen Euro auf 500 Millionen. Nach Berechnungen von Frauenorganisationen wären sogar rund 1 Milliarde Euro nötig. Der Schaden für die Opfer und die Gesellschaft sei wesentlich größer. Über 220.000 Fälle von häuslicher Gewalt weist die Statistik für das vergangene Jahr aus. Über 120 Frauen überlebten die Misshandlungen durch ihren derzeitigen oder ehemaligen Partner nicht. Im laufenden Jahr könnte diese Zahl der Todesfälle sogar noch größer werden. Ende August entdeckte die Polizei die Leiche einer schwer misshandelten jungen Frau. Ihr ehemaliger Partner wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Sie wäre nach 8 Monaten bereits das 100. Todesopfer in diesem Jahr.
Daniel Voll. Frankreich will also mehr tun, um Frauen in ihren vier Wänden vor gewalttätigen Ehemännern oder Partnern zu schützen. Ein Land, das diesbezüglich um einiges weiter ist, ist Spanien. In Spanien ist der sogenannte Machismo zwar nicht verschwunden, aber es gibt ein Gesetz gegen Geschlechtergewalt, wie es heißt. Und es gibt eine Regierungsbeauftragte, die sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. Es brauchte aber zuerst eine Tragödie, bis das Land erwachte. Auslandredaktorin Melanie Pfändler berichtet.
Eine Fernsehsendung und das, was danach geschah, sollte alles verändern. Dezember 1997. Ana Orantes, eine 60-jährige Frau aus Granada, ist auf einem Regionalsender zu Gast und erzählt, wie ihr Ehemann sie tyrannisiert hat, 40 Jahre lang, gedemütigt, geschlagen, die gemeinsamen Töchter sexuell missbraucht, wie er sie auch jetzt, nachdem sie ihn verlassen hat, weiter bedroht, wie sie versucht hat, Hilfe zu bekommen bei den Behörden und keine bekam, bis sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als an die Öffentlichkeit zu gehen mit ihrer Geschichte. 13 Tage später, am 17. Dezember 1997, ist Ana Orantes tot, ermordet von ihrem Ehemann.
Hola, buenas tardes. Ana Orantes, en ejercicio de.
Die Moderatorin der Sendung richtet sich am Tag nach Ana Orantes Ermordung an die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem emotionalen Appell.
¿Quiénes han fallado? ¿Quiénes hemos fallado? La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda.
Es gibt eine unfassbare Gewalt in diesem Land, sagt die Moderatorin. Die Gesellschaft hat versagt. Wir haben versagt. Dieser Fall, das Schicksal von Ana Orantes, habe Spanien aufgerüttelt. Das sagt Pilar Job. Sie ist die Beauftragte der spanischen Regierung für Gewalt gegen Frauen.
¿Cómo es posible que una mujer que haya ido al sistema y en este caso al sistema judicial haya sido asesinada?
Wie ist es möglich, dass eine Frau, die sich an die Justiz gewandt hat, ermordet wird? Diese Frage habe sich ganz Spanien gestellt damals, 1997. Und keiner wusste darauf eine Antwort, weil die Daten fehlten, um diese Taten zu erklären.
No teníamos datos para explicarlo.
Und so habe Spanien als eines der ersten Länder überhaupt angefangen, diese Daten systematisch zu sammeln und auszuwerten. Und 2004 trat schließlich ein Gesetz in Kraft, das Gesetz gegen Geschlechtergewalt. Das heißt, die Gewalt eines Mannes gegen seine Partnerin oder Ex-Partnerin.
La violencia de género en el ámbito de nuestra ley integral es la que se comete del varón sobre la mujer.
Diese Definition wurde und wird scharf kritisiert. Das Gesetz sei diskriminierend, weil es Frauen bevorzuge und alle Männer unter Generalverdacht stelle, propagiert etwa die Rechtsaußenpartei Vox und will das Gesetz abschaffen. Wie wirksam es ist, lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Die Zahlen zeigen kein eindeutiges Bild. 2003, im Jahr vor der Einführung, wurden in Spanien 71 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. 2005, im Jahr nach der Einführung, waren es 57, also ein Fünftel weniger. Doch von einer klaren Tendenz kann man nicht sprechen. So waren die Jahre 2008 und 2010 wieder besonders tödliche Jahre mit 76 bzw. 73 Todesopfern. Pilar Job, die Regierungsbeauftragte und ehemalige Richterin, ist dennoch von der Wichtigkeit und Richtigkeit des Gesetzes überzeugt. Und sie verteidigt auch die Definition, die die Frauen als Opfer und die Männer als Täter identifiziert. Das entspreche schlicht und einfach den Fakten in der großen Mehrheit der Fälle. Die Gesetzgebung wurde in den letzten Jahren mehrfach erweitert, um die Rechte der Opfer zu stärken. Dazu kommen zusätzliche Maßnahmen. Etwa ein Notfalltelefondienst, bei dem betroffene Frauen anrufen können. 7 Tage die Woche, 24 Stunden, in 53 Sprachen. All diese Schritte hätten dazu geführt, sagt Pilar Job, dass Spanien heute deutlich weiter sei als die meisten anderen Staaten. Ana Orantes wurde nicht vergessen.
Melanie Pfändler. Nachdem wir uns ein Bild von Frankreich und Spanien gemacht haben, hängt die Frage im Raum, wie ist es eigentlich bei uns? In der Schweiz sterben Frauen häufiger an Gewalt durch ihre Partner als zum Beispiel in Spanien, in Griechenland oder in Italien. Das besagt die Statistik. 2017 starben in der Schweiz 17 Frauen durch die Hand ihres Partners oder Mannes. 2018 waren es bereits 24 Todesopfer. Also fast jede zweite Woche starb eine Frau hierzulande an häuslicher Gewalt. Inlandredaktorin Andrea Jaki befasst sich mit dem Thema. Zurzeit nimmt ja die Kriminalität kontinuierlich ab, laut Statistik. Bei der häuslichen Gewalt sinken die Zahlen aber nicht. Wo liegt das Problem?
Ja, da bewege ich mich in einem spekulativen Bereich. Ich denke, in einer Familie und speziell in einer Paarbeziehung ist man ja sehr eng zusammen. Man nimmt auch die Probleme von außen rein, als Beispiel Arbeitslosigkeit, das belastet. Dazu kommen patriarchale Muster, Männer, die über die Frauen verfügen wollen, sie dominieren und zu Gewalt greifen, wenn die Frau in ihren Augen nicht pariert. Das beobachtet man häufig auch bei Familien mit Migrationshintergrund. Wie schon erwähnt, aber Probleme wie Arbeitslosigkeit, Geldsorgen, sich nicht wohlfühlen in einem Land, das kann es beschleunigen, dass man zu Gewalt führt, wenn man dann nicht gleicher Meinung ist und es zu einem Streit kommt. Fachleute betonen aber immer auch wieder, dass häusliche Gewalt in allen Bildungsschichten vorkommt und auch bei Menschen verschiedener Kulturen, also die Statistik zeigt, auch bei Schweizern.
Schauen wir doch vielleicht zuerst einmal an, was man machen kann. Welche Möglichkeiten haben Frauen heute, um sich und beispielsweise auch die Kinder zu schützen?
Also mal das Gesetz versucht, Frauen und Kinder vor gewalttätigen Männern zu schützen. So ist zum Beispiel häusliche Gewalt seit 2004 ein Offizialdelikt. Das heißt, es muss von Gesetzes wegen verfolgt werden. Es braucht also nicht zuerst eine Anzeige einer geschädigten Person. Und das bedeutet, strafrechtlich verfolgt werden dann Tätlichkeiten, aber auch Drohungen und Nötigung. Und die Vergewaltigung in der Ehe ist ebenfalls strafbar. Dann gibt es die Möglichkeit, die Täter mindestens für eine gewisse Zeit von den Frauen und Kindern fernzuhalten. Das schon seit 2003 hat die Polizei die Möglichkeit, Wegweisungen auszusprechen. Es gibt auch Annäherungs- und Kontaktverbote. Weiter können Frauen sich an die Opferhilfe wenden, wo sie beraten werden. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, gibt es ja die Frauenhäuser, wo die Frauen mit ihren Kindern Zuflucht suchen können.
Aber offenbar hat es in Frauenhäusern zum Teil zu wenig Platz. Also, welche Rezepte hat denn die Politik, um die Missstände zu beheben? Weil immer noch werden Frauen totgeschlagen oder erschossen.
Ja, die Frauenhäuser haben zum Teil zu wenig Platz. Sie müssen dann die Frauen teils in Hotels ausquartieren. Das ist nicht ideal, weil dort fehlt dann die Bewachung, der Schutz. Das ist ein Problem, das man dann wahrscheinlich auf Kantonsebene angehen müsste. Aber das kostet ja wieder, wenn man da mehr Plätze schafft. Aber die Politik, muss man sagen, die ist auch aktiv. So haben die eidgenössischen Räte im letzten Jahr Änderungen des Strafrechts beschlossen. Zum Beispiel wird ab nächstem Jahr möglich sein, Männern, die Frauen bedrohen, Fußfesseln anzulegen. Und etwas finde ich auch ziemlich wichtig. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass häusliche Gewalt ein Offizialdelikt ist, das verfolgt werden muss. Jetzt ist es aber so, dass aktuell die betroffenen Frauen die Möglichkeit haben, eine Desinteressenserklärung abzugeben. Damit wollte der Gesetzgeber auf die spezielle Situation eingehen, wenn eine Frau ihren Mann vor Gericht belasten muss. Nur gibt sie eine solche Erklärung ab, heißt es dann, dass die Anklagepunkte wie Körperverletzung, Tätlichkeit, Drohung oder Nötigung fallen gelassen werden müssen. Und ich habe gelesen, dass daher aktuell 80% der Verfahren eingestellt werden. Also der Mann kommt dann eigentlich ungeschoren davon. Und da wird jetzt auch etwas geändert. Ab nächstem Jahr wird künftig der Staatsanwalt abschließend darüber befinden, ob das Verfahren eingestellt wird oder nicht. Und er wird es sicher nur einstellen, wenn er das Gefühl hat, dieser Mann, der bessert sich, der schlägt nicht mehr, da ist keine Bedrohung mehr. Und wenn der Mann vielleicht bei der Polizei schon bekannt ist, weil man öfters ausrücken musste, dann, denke ich, wird die Anklage dann eben nicht fallen gelassen oder das Verfahren nicht eingestellt. Und etwas möchte ich noch erwähnen, was auch wichtig ist, das Thema Stalking. Das ist ja, wenn man verfolgt wird von einem Ex-Partner, es kann ja auch mal eine Ex-Partnerin sein, und zwar auch bedroht wird, hat auch schon dann zu Tötungen geführt. Dieser Tatbestand Stalking soll ins Gesetz geschrieben werden. Das kommt auch noch in die Räte. Und es gibt aber auch schon Kantone, die bereits Maßnahmen gegen Stalking ergriffen haben oder das wollen in ihren Polizeigesetzen. Das kann man dort auch.
Es ist also einiges im Tun. Viele dieser Maßnahmen, die Sie jetzt erwähnt haben, setzen aber erst dann, wenn der Schaden schon da ist. Was könnte man denn tun, damit es gar nicht zur Gewalt daheim kommt? Also Stichwort Prävention.
Gut, das würde bedeuten, also da müssten sich ja Frauen und Männer im Familiensystem, sage ich jetzt mal, bewusst werden, wir haben ein gröberes Problem. Vielleicht noch schwierig, wenn ein Mann sich auch bewusst werden muss, ja, die Frau hat gleich viel zu sagen wie ich und ich darf da nicht reinschlagen. Und dann hätte man ja wirklich die Möglichkeit, auch zu Beratungsstellen zu geben. Es gibt ja auch so Gewaltpräventionsprogramme, wo teilweise tatsächlich Männer auch hingehen, die sich eingestehen, ich habe ein Problem mit Gewalt, oder eben Frauen könnten sich beraten lassen. Da hat man Möglichkeiten, aber da muss man zuerst ja dann erkennen, dass man Hilfe braucht. Und ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass Lehrerinnen, Lehrer merken, da stimmt etwas nicht und dann die Behörden einschalten oder Behörden sonst, wenn sie schon mit einer Familie zu tun haben, aktiv werden. Wir sind da wieder ein bisschen in einem heiklen Bereich. Es wird ja auch gemacht, aber es wird ja zum Teil dann auch kritisiert. Ich denke an die KESB beispielsweise, wo dann auch kritisiert wird, wenn sie eingreift. Aber solche Möglichkeiten gibt es. Und die können dann ja auch Präventionen vorschlagen.
Danke für die Ausführungen, Andrea Jacki.
Wahlen 19 auf Radio SRF.
Der Bachelor, das ist nicht nur eine Fernsehsendung oder ein Studienabschluss. Nein, es gibt ihn auch für Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker der FDP Schweiz. Seit 10 Jahren will sie mit einem sogenannten Mentoring-Programm den Nachwuchs fit machen. So gibt es den Bachelor und obendrauf noch einen Master. Aber wie und in was genau? Das erzählt uns Bern-Korrespondent Matthias Baumer.
Im Bachelor-Programm sind zurzeit 24 junge Männer und Frauen aus der ganzen Schweiz dabei. Sie stehen am Beginn ihrer Politkarriere. Dort ist Michel Schweizer, 22, eine Jungliberale aus dem Berner Oberland. Sie wurde von Seiten der FDP auf das Bachelor-Programm aufmerksam gemacht und kennt auch bereits die Anforderungen.
Was man tun kann, ist einfach zeigen, wie engagiert dass man ist und wie fest dass man das will.
Und sie wolle in der Partei etwas leisten. Sie habe sich auf eine Nationalratsliste eintragen lassen, vernetze sich, engagiere sich jetzt im Wahlkampf.
Wer in der Politik bestehen will, braucht einfach unglaublich viel Durchhaltevermögen und man muss einfach an so vielen Anlässen wie möglich sein Gesicht immer wieder zeigen, weil wenn man nur einmal irgendwo auftaucht, erinnert man sich wohl kaum an diese Person. Deshalb muss man einfach immer dort sein, mit den richtigen Leuten immer wieder sprechen, damit man dann im Kopf bleibt.
Solche Jungpolitikerinnen haben Platz im Bachelor-Programm der Partei. 2 Jahre dauert dieses. Unterstützt und betreut von der bernischen FDP soll es die Jungen auf ein kantonales Amt oder für einen Kaderposten in der Partei vorbereiten. Und wer bereits ein solches Amt innehat, um den kümmert sich die FDP Schweiz. Ins Master-Programm darf nur einsteigen, wer gemäß Partei grosses Potenzial für ein nationales Amt habe und bereit sei, außerordentliches Engagement zu zeigen. Die Auswahl treffe der Parteivorstand nach Empfehlung und Bewerbung, sagt Amelie Evach, Stadträtin in Nidau am Bielersee. Sie hat den Bachelor hinter sich und ist nun Masterabsolventin.
Man durchläuft bei diesem Mentoring-Programm auch wie ein Assessment, also man muss sich bewerben mit Motivationsschreiben, mit CV etc., bis man dann zur Absprache bei der Parteileitung kommt und dann entschieden wird, ob man da teilnehmen darf oder nicht.
Nur gerade 6 Männer und Frauen wie Amelie Evach sind pro Lehrgang dabei. Der junge Stadtpräsident von Amriswil, Gabriel Macedo zum Beispiel, oder die Zürcher Unternehmerin Alexandra von Muralt. Sie genießen eine individuelle Förderung und ein Mentor, eine nationale Politikpersönlichkeit unterstützt sie dabei. Bei Amelie Evach ist das Nationalrat Christian Wasserfallen.
Ich darf ihn dann auch teilweise an einigen Anlässen begleiten. Das gehört dann eben auch zum Aufbau des Netzwerks.
Sie darf mit auf den Fraktionsausflug, kann Parteipräsidentin Petra Gössi treffen. Das sei eine Seite, sagt Konrad Moser. Er ist als Wahlkampfleiter der bernischen FDP für die Nationalratskandidaturen mitverantwortlich und kennt dieses Mentoring-Programm. Es biete
Auftrittsschulung, Rhetorikschulung vielleicht, Kampagnenschulung, Social Media und so weiter.
Solches würden die 6 Auserwählten erhalten und wem das geboten werde, an den habe die Partei dann klare Erwartungen.
Wir erwarten, dass, wenn wir investiert haben, dass dann auch Ämter wahrgenommen werden, egal auf welcher Stufe, vielleicht Gemeindestufe in einer Kommission mitzuwirken, vielleicht im Parlament, sogar in der Exekutive.
In einer Kantonsregierung, als Nationalrätin, sagt Konrad Moser. Und wer den Erwartungen nicht entspreche oder Zielvereinbarungen nicht erfülle, der könne auch aus dem Programm ausgeschlossen werden. Mit ihrem Mentoring-Programm betreibt die FDP also exklusive Schulung für besonders fähige junge Parteileute. Das bedeutet jedoch nicht, dass nur Auserwählte auf eine Karriere in der Partei hoffen dürften, sagt Master-Absolventin Amelie Ewach.
Ich glaube nicht, dass die FDP in eine Richtung gehen will, die genau nur einen Bruchteil der Jungpolitiker unterstützt und sagt, das ist die Zukunft von morgen, das sind unsere nächsten Nationalräte. Also ich würde das sehr bedenklich finden, auch für alle anderen, die sich enorm engagieren.
Es würde auch nicht funktionieren, glaubt sie. Die Parteileitung wähle den vielversprechenden Nachwuchs, das Volk aber dann die Nationalrätin.
Schon 13.01 Uhr. Weiter mit der FDP geht es im Rendezvous Parteiencheck. Sie können nach der Sendung mitchecken. Zuerst noch die Schlagzeilen mit Dominik Brandt.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert eine generelle Lohnerhöhung von 2% für die Lohnrunde 2019-2020. Insbesondere bei den Frauen brauche es ein deutliches Plus. Die Zwangspause des britischen Parlaments ist rechtens. Dies hat nach einem schottischen, nun auch ein britisches Gericht entschieden. Der Entscheid der höchsten Instanz steht noch aus. Verhängt worden ist die geplante 5-wöchige Pause von Premierminister Boris Johnson. Simbabwes Ex-Präsident Robert Mugabe ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren nach langer Krankheit, wie Familienmitglieder bestätigten. Robert Mugabe war vor 2 Jahren durch einen Militärputsch abgesetzt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.